ihr auch, ja. Was ihr für schöne Sachen habt. Ja, gib her. Wusstet ihr gar nicht, ne? Sehr schön. Ja, preist den Herrn. Also ich bin wirklich dankbar, bei euch zu sein. Ich freue mich total. Ich habe erzählt, nee, noch nicht erzählt, als ich aufgewachsen bin, da kannte ich Jesus nicht. Ich bin nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. Wir waren regelmäßige Gottesdienstbesucher an Weihnachten. Und als ich so 17, 18 Jahre alt war, so, da kam Jesus in mein Leben und hat wirklich viel verändert. Und es ist ja gesagt in der Bibel, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und das möchte ich. Also ich möchte, für mich war irgendwie klar, mein Leben gehört Jesus. Ich habe gesagt, ich habe es auch bewusst gesagt und sage es immer wieder, wir sind Missionare im Ruhrgebiet. Also mit normaler Verstand verlässt nicht Schleswig-Holstein und geht ins Ruhrgebiet. So, ein normaler Mensch macht es andersrum, aber wir haben das ganz bewusst gemacht, weil es irgendwie Zahlen gibt, die sagen, in Ostdeutschland, jetzt mal so Sachsen ausgenommen, und im Ruhrgebiet sind so die Gebiete, wo auf die Einwohner gerechnet ist, die wenigsten Gemeinden gibt. Und deswegen haben wir uns entschieden, gesagt, wir gehen dahin, um Gott zu dienen. Und Gott ist gut. Gott ist gut. Wir Menschen manchmal nicht, aber er baut sein Reich. Amen. So, ihr seid ganz begeistert, ich merke das schon. Aber es kommt noch. Also, ich möchte gerne lesen eine Bibelstelle, und zwar aus 2. Könige Kapitel 4. Die Verse 1 bis 7. Schmeißt ihr die in die Wand? Ah, okay. Da weiß ich ja nicht. Keiner nimmt seine Bibel, so, dann denke ich ja. Wisst ihr, bei uns in Oberhausen, wir haben echt eine coole Gemeinde. Also, ja, ach Gott ist gut. Na ja, genau, wir haben mittlerweile über die Hälfte ist nicht deutschstämmig. Wir haben begrenzt viele Flüchtlinge. Das sind wirklich Leute, die leben, die allermeisten in Deutschland. Und das ist echt ein Spaß. Also, so, letztens hatten wir Taufe vor 2 Wochen. Ein 63-jähriger Deutscher, muss man immer mit dazu sagen bei uns, und so ein richtiger Kegelbruder, also wirklich keine Ahnung von irgendwas, so, und kam vor 2 Jahren in die Gemeinde mit seiner Frau, in so einer evangelistischen Veranstaltung. Seitdem kam sie jede Woche. Die Frau hat sich schon natürlich früher taufen lassen, und er hat jetzt Zeugnis gegeben. Die sitzen immer rechts bei uns, da und da sind so die Fenster, und vor ihm sitzt einer aus der Leiterschaft, ein Afrikaner. Und dann war eine Gebetszeit, und der Afrikaner, die beten halt anders so. Also die stehen dann und Halleluja, Halleluja. Und bei uns darf man das. Und der war ganz schockiert und dachte so, ach, der arme Kerl, so lass mal das Fenster aufmachen, der will bestimmt raus. Ja, echt, echt witzig. Okay, Gott ist gut. Okay, 2. Könige 4, wahrscheinlich habt ihr das schon mal gelesen. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Was habt ihr für eine Übersetzung? Oh, das gleiche. An Luther, ich habe Elberfelder, okay. Fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte: Deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Da sagte er: Geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Und dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße. Und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes, und der sagte: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Amen. Fantastisch, oder? Wahrscheinlich hat das der eine oder andere schon mal gehört oder gelesen. Ich bin völlig begeistert, wenn ich das lese. So wie Gott ein Wunder tut. Aber wenn man sich das durchliest, merkst du ja, das ging ja richtig dramatisch los. Also da war eine Frau und ihr Mann ist gestorben. Und jetzt hatte die Frau natürlich eine natürliche Trauer in sich, so, was ja auch völlig normal ist, weil es immer ein Schmerz ist, wenn eine Person stirbt. Trotzdem müssen wir ja wissen, jeder Person stirbt einmal. Und das sage ich dir auch, auch du wirst eines Tages sterben. Und wenn wir in Jesus sterben, dann sollen wir eine große Freude, eine große Hoffnung haben. Aber natürlich bleibt ein Verlust auf dieser Erde. Aber jetzt nicht nur war ihr Mann gestorben und es gab einen Verlust, sondern sie lebten halt nicht im 21. Jahrhundert in Deutschland, sondern sie lebten irgendwann tief in der Urzeit vor Christi in Israel. Und das bedeutet, es gab kein Sozialsystem, wie wir es heute kennen, sondern der Mann hat gearbeitet, der Mann hat das Geld verdient. Und jetzt hatte die Frau ein Problem, weil die hatten einen Kredit aufgenommen. So, und jetzt kam die Bank und hat gesagt, gib mir das Geld. Und die Frau sagt, ich kann nichts bezahlen, weil mein Mann, der gearbeitet hat, ist gestorben. Und dann wurde es noch dramatischer. Nicht nur ist ihr Mann gestorben, nicht nur konnte sie den Kredit nicht zurückbezahlen, sondern jetzt wollten die noch ihre Söhne haben, was völlig legal war, und sagen, dann sollen die das abarbeiten als Sklaven bei mir. Und die Frau stand vor einem totalen Scherbenhaufen, die hatte nichts mehr. Also die hatte echt Probleme. Wenn du denkst, du hast Probleme, schlag die Bibel auf und sieh, es gibt andere Menschen, die haben noch viel mehr Probleme. So, und diese Frau, die hatte ein echtes Problem, und sie tat das, was kluge Menschen, weise Menschen tun, nämlich sie ging in die Kirche. So, sie ging in die Gemeinde und hat zu ihrem Pastor gesagt, so, Pastor, ich habe ein Problem, gib Geld. Und der Pastor hat gesagt, ich habe kein Geld. Ist ja klar, hat nie Geld. Und dann tat aber er es, der Pastor, der Mann Gottes, tat das, was ein Mann Gottes tut, nämlich er nahm ihre Augen und lenkte sie von sich ab in Richtung Himmel, in Richtung Glaubenswelt, in Richtung unsichtbare Welt, in Richtung göttlicher Sphäre. Und dann hat er nämlich gesagt, und jetzt tu etwas ganz Verrücktes. Du hast eine Not, ich habe eine Antwort. Nicht, dass ich dir das Geld auf den Tisch lege, sondern vertraue Gott. Tu etwas jetzt im Glauben. Und dann sagte er ihr, geh zu deinen Nachbarn und hol dir Gefäße. Und dann lesen wir, sie tat es. Sie holte sich Gefäße und dann wurde gegossen, ein Wunder. Gegossen, 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 bis nichts mehr, kein Gefäß mehr da war. Und dann hörte es auf. Was für ein Wunder. Und ihr Gebet wurde beantwortet. Ihre Bitte wurde beantwortet, aber auf eine völlig andere Weise. Sie wollte Geld. Stattdessen erlebte sie ein Wunder. Und das Herausfordernde, das Spannende ist, wir lesen ja nur in unserer Bibel, naja, er sagte, geh zu deinen Nachbarn und hol dir Gefäße, und wir lesen, sie tat es. Wir wissen aber nicht, wie viel. Vielleicht war sie ja deutsch. So, vielleicht kam sie aus Lübeck und hat gedacht, naja, mein Nachbarn, Haus links, Haus rechts, ganz klar. Also klopfte sie, gib mal deine Gefäße, und rechts, gib deine Gefäße, gib deine Gläser und deine Flaschen. Und dann sagt sie, ja, ich habe so eine große Badehaube, soll ich das auch geben, so einen riesen Waschtrog? Keine Ahnung, also vielleicht hat sie das Ding genommen, vielleicht nicht, wissen wir nicht. Wir lesen nur, sie hat irgendwas gemacht. So, vielleicht war sie aber nicht norddeutsch, vielleicht war sie ja auf einer anderen Kultur, so Afrika zum Beispiel. Sag mal ein Afrikaner, wir haben echt ein cooles Zeugnis. Wir hatten afrikanische Familien, also wir haben mehrere afrikanische Familien, aber die einen. Und wir haben gesagt, jetzt ladet mal alle ordentlich ein. Und dann ladet mal eure Nachbarn. Da ging's, also jetzt nicht ladet eure Nachbarn ein, wir hatten so ein Projekt. Und die definieren Nachbarn halt anders als Deutsche. So, die denken, Nachbarn sind nicht nur links und rechts, sondern Nachbarn sind ja irgendwie alle. So, ganze Straße sind ja irgendwie Nachbarn. Das ist ja Definitionssache, was jetzt Nachbar ist. Und diese Frau, vielleicht war sie ja voll glaubensvoll und hat gedacht, jetzt passiert ein Wunder, ist ja super, ich gehe nicht nur nach links und rechts, ich gehe die ganze Straße lang. Oder Nachbarn sind ja irgendwie alle in der Nachbarschaft, ich gehe alle Straßen ab. Keine Ahnung. Aber eins weiß ich ganz genau. Wenn sie zu einem Haus mehr gegangen wäre und hätte die Gefäße von noch einer Person geholt, die Gefäße wären auch voll geworden. Bist du mit mir? Also das weiß ich. Ich weiß nicht genau, wie sie Nachbarschaft definierte, aber ich weiß genau, hätte sie noch ein Glas mehr geholt, das Ding wäre auch voll geworden, weil das Problem waren nicht die Gefäße, so dass irgendwie Gott nicht genug hatte oder so. Denn das Wichtigste, was wir wissen müssen, ist, Gott hat genug. Und Gott hatte damals genug und Gott hat sogar heute genug. Das ist so. Gott hat genug. Wisst ihr, ich lese ja manchmal in der Bibel, und wenn man dann da so durchgeht, so durchs Alte Testament, meine Lieblingsgeschichte irgendwie ist so, als das Volk Israel ausgezogen ist aus dem Land Ägypten. Und durch ein Wunder teilte sich das Meer und sie zogen hindurch 600.000 Männer und die Familien, alle mit, alle rein in die Wüste. Ich wohne im Ruhrgebiet, 5 Millionen Menschen, so viel waren es wohl nicht, aber so knapp. So denkst du, alter Schwede, so Oberhausen, Duisburg, Essen, Bottrop, Gladbeck, Gelsenkirchen, boah, Hammer. So, also, die ganzen gingen da durch und dann kamen sie in die Wüste und hatten irgendwann Hunger, komischerweise. So, und dann sagten sie ja Mose, ne, was soll das, gib uns was zu essen. Und was passierte? Richtig, es kam Manna vom Himmel. Gott schenkte Manna vom Himmel, übernatürlich. Und dann gab er ihnen jeden Tag irgendwas zu essen und dann sagte er ihnen etwas, nämlich sammelt so viel, wie ihr für heute braucht. Naja. Stell dir mal vor, so du wärst mit gewesen. Also wenn ich dabei gewesen wäre, ne? Ich habe 6-köpfige Familie, die beiden Großen, die wachsen gerade wie die Weltmeister. Dann denke ich, alles klar, 6 Personen, 12 Stück Manna. Und wer weiß, was morgen ist, nehme ich mal gleich 24 Stück mit, man kann ja nicht wissen. Ich weiß, Gott hat gesagt, nur für heute, ihr hättet das wahrscheinlich gemacht, aber ich hätte vielleicht so reagiert, dass ich gedacht hätte, naja, ich nehme mal ein bisschen mehr mit. Und wisst ihr, was mit dem passiert ist am nächsten Tag? Das ist verdorben. Das wurde schlecht. Die mussten am nächsten Tag wieder neu sammeln. Aber wisst ihr, was das zu mir spricht? Gott hat genug. Gott hat nicht abgezählt und gesagt, wie viel seid ihr? 2 Millionen Menschen? Naja, 2 Millionen Menschen, 4 Millionen Manna, sagen wir 3,95. Das muss reichen für euch. Sondern Gott hat gegeben, dass jeder satt wurde und sogar die noch mehr einsammeln konnten, als die brauchten. Gott hat genug. Und ich sag dir was, wären die in Ägypten missionarisch gewesen und hätten zu ihren Nachbarn gesagt, zieh mit aus. Der wäre auch satt geworden. Gar kein Problem. Gott hat genug. Wisst ihr, als Jesus auf dem Berg war, ne, 5000 Leute, und er predigte wie sehr lang, so ein bisschen, ne, und die Leute hatten irgendwann Hunger, komischerweise. Und dann, ne, sammelten sie, da wisst ihr, ne, ein paar Brote, ein paar Fische, und dann vermehrte es Gott wie durch ein Wunder. Und das Spannende ist, Gott zählte nicht ab, sondern er vervielfältigte so viel, das überblieb. Und wenn da irgendjemand glaubensvoll gewesen wäre und jemanden eingeladen hätte, die Person wäre auch satt geworden. Gott hat, das ist eine Eigenschaft Gottes, Gott hat genug. Wisst ihr, als damals Pfingsten war und der Heilige Geist fiel auf die Versammelten, 120 Leute in dem Obergemach, wenn eine Person mehr da gewesen wäre, die wäre auch erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Gott hat genug Heiligen Geist. Da hätten sogar 3000 Menschen sein können, 10.000, da hätte 1 Million Menschen sein können, die wären auch voll geworden mit dem Heiligen Geist. Gott ist nicht der Flaschenhals. Gott hat genug. Gott hat mehr als genug. Es ist ja, als Jesus starb an dem Kreuz. Da starb er zur Vergebung aller Sünde, zur Heilung aller Krankheit. Psalm 103, der da vergibt alle meine Schuld, der da heilt alle meine Krankheit. Das Blut Jesu ist mächtig zu retten, zu heilen, zu befreien. Und das stimmt. Es ist mächtig. Es ist sogar mächtig genug für deine Sünden. Es ist sogar mächtig genug für die Sünden deines Nachbarn und die Menschen dieser Stadt und die schlimmsten Leute, die herumlaufen. Irgendwelche Islamisten. Das Blut Jesu ist genug. Und wisst ihr, für andere fällt uns das ja immer leicht, das zu glauben, ne? Aber wenn wir mal heute nicht gebetet haben, heute Morgen, so, dann fühlen wir uns gleich völlig unwürdig den ganzen Tag lang und denken, ach, kann ich jetzt überhaupt noch beten? Wahrscheinlich darf ich gar nicht, so, ich bin so schlecht. Ich hab was für dich, so. Das Blut Jesu ist genug, sogar für dich. Und du kannst Frieden haben mit Gott. Und das ist die wunderbare Botschaft, sogar heute. Im Römerbrief, ne, wie viel mehr Gnade hat er jetzt für uns, jetzt da, wo wir seine Kinder sind. Halleluja. So, und Jesus sagt ja auch über unseren Glauben, er sagt, nichts wird unmöglich sein für denen, die glauben. Also, Punkt 1, was mir das zeigt ist, Gott hat genug. Können wir uns darauf einigen? Also Gott, an Gott liegt es nicht. Gott hat genug. Aber, jetzt komme ich schon zum zweiten Punkt, ich gehe ratzfatz. Und der ist jetzt kompliziert, da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Also, Öl braucht Gefäße. Ja, ist das nachvollziehbar? Ich sag's nochmal. Öl braucht Gefäße. Wisst ihr, Gott kann ja alles, haben wir ja gesagt, so, ne? Und Gott hätte doch dieser Frau sagen können, die eine echte Not hatte, meine Tochter, ich liebe dich. Vier Engel, los geht's, fliegt mal hin zu ihrem Haus und dann vier Engel, vier Ecken, so, hebt an und fliegt mal 5 Meter zur Seite. Und dann sende ich dir eine Wolke aus mit Öl. Meine Tochter, ich liebe dich, lass es regnen, 10.000 Liter Öl. Ich meine, Gott kann ja irgendwie alles. Aber ganz ehrlich, hätte sie das gesegnet? Nee, das wäre ein riesen Schweinkram gewesen. Das wäre kein Segen gewesen. Weißt du, ich kann ja auch sagen, Holger, ich mag dich echt gerne, so ist ja eine Überraschung. Aber ich habe einen Kumpel bestellt aus Neumünster, so, der hat einen Tankwagen. Wir haben die Schlüssel bekommen und dann machen wir jetzt das Fenster auf von der Küche und dann rollen wir den Schlauch aus und dann 10.000 Liter Öl. Und dann, ich liebe dich, mein Bruder, los geht's. Ölmarsch. So, wäre das ein Segen? Da würdet ihr seine Heiligung sehen wahrscheinlich, so wenn das passiert. Aber wenn ich sagen würde, ey, ich schicke dir 10.000 Liter Öl in 10.000 Flaschen, na gut, damit kann man was machen, so auf eBay verkaufen oder so. Na egal, aber damit kann man was machen. Öl ohne Flaschen bringt nichts. Öl ohne Gefäße bringt nichts. Öl braucht Gefäße. Und wir wissen ja, und wahrscheinlich habt das ja schon die eine oder andere sich gedacht so, Öl ist ja ein Bild auf den Heiligen Geist, auf Gott selbst. Und Gefäße, das sind ja Menschen. Und wenn man sagt, Öl braucht Gefäße, dann kann man sagen, Gott braucht Menschen. Gott hat genug, aber Gott hat sich entschieden, durch Menschen zu wirken. Ich meine, ich liebe Zeugnisse aus der islamischen Welt, wo man hört, dass Leute Träume hatte, so, ne, und die erleben Jesus und bekehren sich, aber das ist die Ausnahme. Die Regel ist, geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium. Die Regel ist, legt die Hände auf die Kranken und sie werden sich wohlbefinden, treibt die Dämonen aus, so Zeichen und Wunder werden geschehen. Das ist die Regel. Wir sollen das Reich Gottes ausbreiten. Gott will uns benutzen. Und weil Reinhard Bonke gerade nicht da ist, hat Gott hier gerade keinen besseren als uns. Und deswegen bin ich so kühn und glaube, dass Gott sogar mich benutzt. Weil was bin ich? Ich bin ein Gefäß. Vielleicht nicht das Größte. Ich bin zwar dick, aber ich bin nicht das Größte. So, vielleicht bin ich nicht das Schönste und das irgendwas, aber ich bin ein Gefäß, welches sagt, hier bin ich, benutze mich. Und wenn er sagt, aus unserem Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen, dann sage ich, hier bin ich. Und ich lasse Gott wirken. Und deswegen bin ich ein Missionar. Und ich habe eine Überraschung für dich. Du bist auch ein Missionar. In dem Moment, wo du Jesus dein Leben übergeben hast, so früher nannte man das Lebensübergabegebet und ich bin so konservativ, dass ich das immer noch gut finde und das mache ich immer noch mit allen Leuten. Bei uns nimmt keiner Jesus an, bei uns übergibt man Jesus sein Leben. Und dann lässt man sich taufen und sagt, ich bin gestorben und jetzt stehe ich auf zu einem neuen Leben. 2. Korinther 5, Vers 15, denn für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Du lebst zur Ehre Gottes. Das ist deine Bestimmung. Und wenn du Jesus dein Leben übergeben hast, bist du per Definition ein Missionar. Und das bin ich. Und Gott kann durch Menschen alles Mögliche tun. Und Gott kann so viele Gefäße vollmachen, ist unfassbar. Aber er braucht Gefäße. Wo sind Gefäße? Wo sind Menschen, die sich benutzen lassen? Die sagen, Herr, hier bin ich, mach mich voll. Weißt du, meine Theologie ist, Gott liebt mich. Und das hat lange gedauert, bis ich das sagen konnte. Also ich wusste das natürlich irgendwie. Aber mehrere Jahre meines Anfangs meines Christseins war das doch so ein bisschen, dass ich, wenn ich gut war, mag mich Gott. Wenn ich gut bin, kann Gott mich benutzen. Bis ich irgendwann dahinter kam, dass er erstmal grundsätzlich für mich ist. Er liebt mich. Er hat mich zuerst geliebt. Und dann frage ich mich manchmal, warum, wenn du mich so sehr liebst, Herr, und wenn du ein Verlangen hast, dass ich in deine Gegenwart bin, in Ewigkeit, wo es kein Leid mehr gibt und keine Tränen und kein nichts Negatives, kein Zorn, keine Disteln, warum bin ich jetzt noch hier auf dieser bösen Erde? Und die Antwort, die Gott mir damals gab, war: Matthias, du bist deshalb hier, weil ich nicht nur dich liebe, sondern auch die anderen Menschen. Weißt du, er freut sich auf mich, und das glaube ich. Wenn ich in den Himmel komme, das sage ich jetzt so, Gott hat richtig Bock auf mich. Der ist verliebt in mich. Er will mich. Aber er holt mich noch nicht zu sich, weil er hier so viele Menschen auch noch liebt. Und er sagt, wie kann ich denen etwas von mir sagen? Herr, hier bin ich. Sende mich, benutze mich irgendwie mit dem, was ich kann. Wisst ihr, ich habe als Kind sehr viel gestottert. Das tue ich heute immer noch ein bisschen, aber als Kind sehr stark. Ich war in so einer Sprachheilschule und so. Und meine Lehrerin irgendwann in der Schule hat gesagt, dass ich ein sehr schlechter Redner sei. Die mochte mich nicht. Ich habe damals über Israel geredet, das fand sie ganz doof. Aber das habe ich gehört. Und ich habe gedacht, Gott, aber ich will doch dir dienen. Ich will doch predigen, aber ich stottere. Wie soll das gehen? Und ich habe wirklich gedacht, Gott kann mich nicht benutzen aus diesem Grund. Bis Gott mich irgendwann normal machte in meinem Kopf so ein bisschen und sagte, ey, jetzt wach doch mal auf. Ich kann jeden benutzen und sogar dich. Bist du bereit oder bist du nicht bereit? Und dann geht's nicht um die Frage, kannst du stottern oder nicht? Bist du ein Mann oder eine Frau? Bist du schön oder nicht schön? Und irgendwas, sondern bist du hier? Stehst du für mich? Bist du bereit, für mich zu gehen? Und da habe ich gesagt, ja, Herr, das bin ich. Und jetzt bin ich auf einer Reise, preis den Herrn, und ich möge die immer weitergehen zu seiner Ehre. Aber wisst ihr, Gott braucht Menschen. Gott will durch Menschen wirken. So, das war der zweite Punkt. Jetzt kommt der letzte schon, geht der Ratzifatzi. Und der ist auch nochmal kompliziert. Und zwar, Gefäße brauchen Öl. Ich sag's nochmal, Gefäße brauchen Öl. Ich habe ja mal rumgeforscht, so, ich habe ja mal gesagt, gib mir mal bitte irgendwas Schönes von euch, so eine schöne Vase. Ich habe so einen schönen Krug hier, den habt ihr hier. Und so eine schöne Plastikflasche habt ihr auch hier. Wunderbare Gefäße. Weißt du, und jetzt waren wir ja weg das Wochenende mit den Kindern und nachher kommen wir wieder zu Mama und sagen, hier Schatz, liebe Grüße aus Lübeck, ich habe dir was mitgebracht. Da wird sie sagen, das ist aber wunderschön. Oh, ich freue mich. Super, dann nimmt sie das Ding, geht zu uns ins Wohnzimmer, räumt alles zur Seite, so den besten Platz überm Fernseher und tut da dieses Ding darauf. So, und wenn ihr uns besuchen kommt, dann seht ihr diese wunderschöne Flasche, wenn ihr uns zu Besuch seid. Und sie wird begeistert sein und mich lieb haben. Ja, oder auch nicht. Also wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich wird sie sagen, oh, spinnst du? So, von diesen Dingern haben wir mehr als genug. Was macht man mit so einer Flasche, wenn sie leer ist? Ich meine, wir sind Deutsche, wir bringen das Ding zum Pfand. Aber jetzt stell dir mal vor, du gehörst zu 98% der normalen Weltbevölkerung. So, was machst du mit dieser Flasche? Du schmeißt sie weg. Weil diese Plastikflasche hat irgendwie so ziemlich keinen Wert. Diese Plastikflasche macht nur Sinn, wenn da Wasser drin ist. Weil wenn da Wasser drin ist, kann ich das Wasser trinken. Und dann sage ich, das Wasser war aber lecker. Es geht nämlich nicht um diese Flasche, es geht um den Inhalt. Gefäße brauchen Öl. Flaschen brauchen Wasser. Biblisch, Matthäus 25, Lampen brauchen Öl. Oder Jakobus, Glaube braucht Werke. Ohne Werke ist der Glaube tot. Ein Mensch braucht Liebe. 1. Korinther 13, wir können die besten Taten tun, haben wir die Liebe nicht, das ist alles nichts. Äußerlichkeiten sind nur wertvoll, wenn sie gefüllt sind mit Leben. Und jetzt verrate ich dir was. Du wirst nur glücklich sein. Du wirst nur Lebensfreude haben und fröhlich sein und Frieden in dir haben, wenn du in deiner Stimmung, in deiner Bestimmung lebst für Gott. Es gibt manche Menschen, auch Christen, die sind so meckerig und nörgeln die ganze Zeit rum und alles ist schlecht. Und weißt du, was mir das zeigt? Dass sie nicht voll sind mit Gott. Das offenbart mir nur, dass sie nicht in ihrer Bestimmung leben. Sondern das sind die Propheten aus der letzten Reihe, die alles besser wissen und völlig unzufrieden sind mit ihrem Leben. Sie sagen, die Gemeinde ist schuld, in echt sind sie es selbst, die nicht das tun, wofür Gott sie, was Gott von ihnen wollte. Und wenn du feststellst, dass du in so einen Nörgelmodus reinkommst, ich mach das, denn drücke ich ganz schnell auf die Bremse und sage, okay, ich muss mir wieder neu ausrichten. Weil meine Bestimmung ist es nicht, andere zu kritisieren. Meine Bestimmung ist es, voll zu sein mit Wasser des Lebens und aus mir sollen Ströme fließen zu anderen Menschen. Wisst ihr, wenn in Gemeinden sich Menschen bekehren, wenn in Gemeinden Leben ist und Trubel ist, dann hast du gar keine Zeit darüber zu meckern, dass die Predigt 3 Minuten zu lang war. Das kannst du nur machen, wenn das gerade tot langweilig ist und es passiert eh nichts. So, dann kannst du meckern über irgendwelche Dinge. Wir haben eine Bestimmung, voll zu sein. Du hast eine Bestimmung, eine heilige Plastikflasche zu sein. Hätte Jesus damals Plastikflaschen gehabt, er hätte garantiert eine Plastikflasche benutzt, um das zu zeigen. Und weißt du, was mit der Plastikflasche passiert, wenn sie mal runterfällt? Nichts. Man nimmt sie und macht einfach weiter. Außer es ist Cola drin. Dann musst du aufpassen beim Aufmachen, aber aus unserem Leib fließt nicht heilige Cola, sondern heiliges Wasser. Dann gibt es aber so schöne Vasen wie bei euch, Vasenkrüge. Und so ein Ding könnte ich meiner Frau mitbringen. Da wird meine Frau sagen, das ist aber schön. Das stellen wir irgendwo hin, wo es schön ist. Und dann Kinder bloß nicht anfassen. Und wenn dann Kinder kommen und Leute kommen, dann zeigst du das und sagst, oh, du hast aber eine schöne Vase. Aber nicht anfassen. Und alle 2 Wochen abstauben. Ihr wisst, was ich sagen will, oder? Und manchmal, unsere Gemeinden sind voll von so schönen Vasen. Fass mich nicht zu hart an, kritisier mich nicht, sei mal dankbar, dass ich da bin. Wenn jemand sowas zu mir sagt, dann sage ich, und da ist die Tür, geh in die andere Gemeinde. Ich bin norddeutsch, deswegen darf ich das bei uns machen. Weil es geht nicht um die Vase, es geht nicht um das Gefäß, es geht nicht darum, dass du betüdelt wirst die ganze Zeit und sauber gemacht wirst und dass man dich bewundert, wie schön du das heute wieder gemacht hast. Ach, das war aber schön. Letztens vor 2, 3 Wochen sagte mir eine Person, vor 3 Wochen war das, sagte mir ein Gast, ich fand deine Predigt scheiße. Und sowas mag ich, weil besser als die Predigt war nett. Weil nett hasse ich so, nett ist irgendwie nichts, so nett ist irgendwie so... Bleh. Und da konnten richtig gut reden. So, da sagte ich, wieso? Und man merkt, dass sie angepiekst war so an so einer Stelle, aber alles gut. Aber es geht nicht darum, dass ich gemocht werde und Matthias ist so schön und ach ja und nett und nice und immer lieb sein, nicht kritisieren. Sondern ganz ehrlich, wir sind nicht berufen, Vasen zu sein, sondern Plastikflaschen. Es geht nicht um uns, es geht um Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin ein Botschafter, gesandt an Christi Stadt. Und ein Botschafter vertritt sein Land und nicht sich selbst. Ich habe gearbeitet eine Zeit lang für eine Firma und ich war dort im halben Außendienst tätig. Und wenn ich zu einer Firma ging, dann kam ich nicht als Matthias Bothe, sondern als Vertreter einer Firma. Und wenn die sagten, das war richtig dumm, was ihr gemacht habt, dann war das nicht dumm, was ich gemacht habe, sondern was meine Firma gemacht hat. Und wir vertreten Jesus Christus. Es geht nicht um dich, weil dir wird widerstanden sein. Das ist deinem Meister widerfahren, das wird auch dir passieren. Aber es geht nicht um dich. Es geht um ihn, um sein Reich. Und die Frage ist, bist du bereit, für ihn zu leben und auch mal zu leiden? Oder willst du Vase sein, dass du immer gemocht wirst? Das darfst du, aber dann bist du unbrauchbar für das Werk im Reich Gottes. Dein Leben gehört nicht dir selbst, sondern es gehört Jesus Christus. Und am Anfang haben wir ja gehört, ne, wenn der Same nicht in die Erde fällt und stirbt. Lass uns das mal lesen, Johannes 12. Das ist ja das Wort des Tages für uns. Johannes 12 steht es, von Vers 24 bis, sagen wir mal, 28. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und so weiter. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, wird es viel Frucht bringen. Wisst ihr, manchmal in Kirchen, ich habe von Gelsenkirchen erzählt, in Oberhausen hatten wir eine ähnliche Situation. Die Gemeinde war damals kurz vorm Dichtmachen. Die hatten vorher einen Pastor, da gab es einen riesen Crash und dann dümpelten sie erstmal so vor sich hin und die haben echt überlegt abzuschließen. Und das Problem daran ist ganz oft, und in Gelsenkirchen war es noch viel extremer, dass die Menschen geeifert haben für alle möglichen Sachen. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das nicht. Ich mag das. Ich mag das. Ich so, ja, genau. Schön, dass du das magst und dass dir das nicht gefällt. Aber Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen, damit du alles schön findest. Er hat gekommen, ich will mich verherrlichen. Und das Problem in Gelsenkirchen war, und ich weiß echt wenig über euch, also deswegen darf ich es ja sagen. Ihr seht mich ja auch erst vielleicht nicht mehr, vielleicht doch. Ich fahre ja gleich weg. In Gelsenkirchen war das Problem, dass jeder für alles gekämpft und geeifert hat. Und es wurde das Ruder nie der nächsten Generation übergeben. Wisst ihr, ihr seid 100 Jahre alt, preis sei Gott dafür. Aber wenn ihr nicht eine nächste Generation hier reinkriegt, dann werdet ihr irgendwann schön beerdigt werden. Jede Gemeinde, sagt man, ist nur eine Generation vom Aussterben entfernt. Weil wenn nicht eine neue Generation nachkommt und Leitung übernimmt, dann wird das Ding irgendwann sterben. Und eine neue Generation mag andere Farben, hat eine andere Lautstärke, singt andere Lieder und hat andere Vorlieben. Jetzt ist die Frage, lasse ich das oder lasse ich das nicht? Und die Antwort ist, wenn in Gelsenkirchen der Seniorenkreis sagt, wir lassen es nicht zu, wunderbar, dann schließen wir das Ding hier ab. Weil das Ding ist tot, weil da bekehrt sich niemand. Es kommt doch hier kein 20-jähriger Student rein und sagt irgendwie, ach, dieses Kaffeekränzchen, das gefällt mir aber. Ein 80-jähriger sagt, das Kaffeekränzchen, das gefällt mir und das darf es auch. Aber jetzt mal unter uns, wenn hier, also wir wollen die 80-Jährigen hier drin haben, gar keine Frage, aber die 80-Jährigen sind nicht die Zukunft der Gemeinde. Sondern die Zukunft der Gemeinde sind die 20-Jährigen, die 30-Jährigen und die sollen sich hier doch bitte wohlfühlen. Die sollen doch sagen, ey, Hammer Gemeinde, wow, hier ist Leben, ich lade Leute ein und hier bewegt sich was. Und ich verspreche euch, wenn das nicht passiert, Und das passiert, wenn Väter und Mütter im Glauben da sind. Weißt du, ich bin ja auch Vater und vorher sagte es man mir, ne? Aber jetzt habe ich es erfahren, dass es stimmt. Wenn du keine Kinder hast, dann bestimmst du, was du machst. Wenn du Kinder hast, dann bestimmen die, was du machst. Die bestimmen, wann du schläfst. Die bestimmen, wofür du dein Geld ausgibst. Die bestimmen das. Und als Vater bin ich stolz darauf, Kinder großzuziehen und ein Zimmer und einen Garten zu gestalten, wo ich denke, mir gefällt das überhaupt nicht. Aber es geht nicht darum, dass es mir gefällt. Es geht um die Kinder. Und wenn ihr reife Väter und Mütter seid, dann gebt ihr alles dafür, damit hier Kinder kommen, die sich wohlfühlen und die sagen, oh, meine Väter und Mütter, meine Omas und Opas, das sind die coolsten. Wir waren jetzt in Neumünster bei den Omas und Opas, ne? Meine Eltern sind geschieden, das heißt, wir haben drei Parteien, meine Schwiegereltern, meine Mutter und mein Vater. Drei Parteien an einem Wochenende, könnt ihr euch vorstellen, so, ne, erst zu Papa, bababab, dann zu Mama, dann zu Schwiegerpapa, so überall hin. Und für die Kinder ist das Größte. Überall gibt's Naschen ohne Ende. Der Fernseher läuft die ganze Zeit. Wenn die nach Hause kommen, sagen sie, Omas und Opas sind die tollsten Menschen auf dieser Welt. Und manchmal kommen junge Leute in Gemeinden und sagen, also die Omas und Opas sind die schlimmsten Menschen auf dieser Welt. Die erlauben uns gar nichts. Die sagen mir immer nur, wie falsch ich alles mache und wie schrecklich ich bin. Und gehen wieder weg. Aber Omas und Opas und Väter und Mütter sollten Menschen sein, die geliebt sind von den jungen Leuten. Die sagten, ey, die sind so cool, die beten für uns. Die haben für uns einen Kuchen gemacht, für unsere Jugendstunde. Die lassen es sogar zu, dass wir mal ein komisches Lied singen und dass wir hier komische Sachen machen. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Ich bin vom Thema abgewichen. Vasen. Und wir wirken manchmal so geistlich und streicheln damit nur unseren Stolz. Aber wir sollen nicht unseren Stolz streicheln, sondern wir sollen nutzbar sein für die Ehre Gottes. Man hat ja immer Angst, wenn Veränderung ansteht, dass ich zu kurz komme. Also jetzt in Gelsenkirchen, das ist der Hammer, was man da erlebt. Was da auf einmal für Kräfte freigesetzt werden. Die letzten Jahre waren überhaupt keine Kräfte da. Aber jetzt, wo etwas anders laufen soll, da kommen sie auf einmal aus allen Ecken rausgekrochen und sagen, aber das geht hier nicht. Und wisst ihr, was ich sage? Doch, das geht. Ganz einfach geht das sogar. Wir machen das jetzt nämlich so. Weil eure Gemeinde ist tot. Ich bin jetzt der Leiter in dieser Gemeinde. Mit ein paar Leuten anders. Ein neuer Name, eine neue Satzung, ein neues alles. Und wir sagen, ihr dürft gerne zur Gemeinde kommen, wir kümmern uns um euch und ihr dürft gerne beten, aber ihr seid nicht das Ziel dieser Gemeinde. Sondern das Ziel dieser Gemeinde sind junge Leute, weil ihr habt 35 Jahre nicht gebacken gekriegt, hier junge Leute ranzukriegen. Deswegen werde ich euch nicht fragen, wenn ich hier den Raum renoviere, sondern ich frage die 20-Jährigen, wenn ich den Raum renoviere. So mache ich es in Gelsenkirchen. Menschen werden glücklich und erfüllt sein, wenn sie gefüllt sind mit der Herrlichkeit Gottes. Die Jungfrauen hatten Gefäße, aber kein Öl, die Törichten. Aber die Klugen hatten Öl und Gefäße. In der Apostelgeschichte heißt es doch, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Dafür sind wir berufen, die Zeugen von Jesus Christus zu sein. Und dafür brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen voll sein mit dem Wort. Wir müssen voll sein mit dem Geist. Wir müssen voll sein mit seiner Herrlichkeit. Und nicht mit Meckern. Für Meckern brauchst du keinen Heiligen Geist. Das habe ich mal gelernt. Ich war früher sehr kritisch. Ich war sehr dogmatisch. Ich konnte dir immer aufzählen, überall, was alles falsch läuft. Und ich habe mich entschieden irgendwann, dass ich das nicht mehr will. Weil Jesus so mit mir auch nicht umgeht. Wir sollen die anderen ja so behandeln, wie wir behandelt werden sollen. Das steht in der Bibel, das ist die goldene Regel. Und ich habe gemerkt, ich hasse es, wenn Leute mir die ganze Zeit sagen, was ich alles anders machen muss. Ich bin sehr kritikfähig, meine Ältesten, meine Frau, wir haben ein wunderbares Verhältnis. Aber ich möchte, dass sie mir sagen, du bist ein wunderbarer Mensch. Bitte 2 Minuten kürzer. Oder, weißt du, dass sie nett sind zu mir und nicht die ganze Zeit nur rummäkeln an mir. Weil, und so möchte ich mit anderen umgehen. Wir haben jetzt junge Leute, ich bin stolz darauf. Wir hatten eine Jugendgruppe vor 5 Jahren, die bestand aus 4 Gemeindekids. So, und wir hatten zwischendurch 40 Leute, jetzt sind wir ein paar weniger. Warum? Weil wir die alle weggesandt haben. So, die gehen zu Bibelschulen, auf Jüngerschaftsschulen, auf alles Mögliche. Und ich bin so stolz drauf. Ich sag immer, ich möchte, dass aus unserer Gemeinde viel Segen ausgeht. Ich möchte, dass wenn Leute aus Oberhausen treffen, dass die sagen, Alter, seid ihr cool. Ich möchte das, dass von uns mächtig Segen ausgeht. Eben in der Gebetszeit habe ich gedacht, Alter, in Lübeck ist keine Gemeinde vom MV und echt wenig Gemeinden. Ich kenne ja den BFP ein bisschen. Was ist in Schwerin, was ist in Rostock? Lübeck ist doch der zentralste, der beste Punkt, um nach Mecklenburg zu gehen und um an die Küste lang zu gehen. Von hier sollten so viel Segen ausgehen in die Städte hinein. Ah, der Gedanke begeistert mich. Jetzt in Gelsenkirchen haben wir jemanden, das ist ein ganz toller Mann, die wohnen in Bochum, ein Afrikaner mit einer Deutschen verheiratet, Gehirnchirurg, so ein ganz kluger Kopf. Ja, ganz kluger Mensch. Und der hat so einen kindlichen Glauben und brennt für Jesus. Und weißt du, wir haben jetzt festgesetzt, wir als Gelsenkirchener Gemeinde, die es noch gar nicht gibt, wir werden eine Gemeinde gründen in Bochum. Das steht fest. Ich weiß auch noch nicht wie und mit welchem Geld und so, aber wir werden es tun, weil Gott will das. Und da beten wir jetzt schon für, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben mit Gelsenkirchen. Weil es geht nicht um uns, es geht nicht für mich. Weißt du, jetzt habe ich 2 Gottesdienste sonntags. Ja und? Für manche ist es ja schon schlimm, einmal die Woche zum Gottesdienst zu gehen. Hauskreis bloß nicht. Denke ich, ey, dein Leben, es gehört Jesus. Ich erinnere dich nochmal dran. Gott kann alles tun. Gott hat genug. Aber Gott will Menschen benutzen. Und deswegen bitte, lasst uns Jesus zur Verfügung stellen. Vielleicht mal bewusst unser Knie beugen und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich weiß, ich bin nicht das beste Gefäß, das schönste Gefäß, aber ich bin ein Gefäß. Mach mich voll. Und Gott hat genug Heiligen Geist für dich. Der hat genug Salbung oder Kraft oder welches Wort auch immer du benutzen willst. Der hat genug für dich, um dich voll zu machen. Bist du bereit, das weiterzugeben? Bist du bereit, in das, was du kannst, zu geben? Und Gott wird es benutzen, weil Gott liebt die Menschen hier viel mehr, als dass du es tust. Bitte vergib mir, wenn ich so ein bisschen auf den Füßen treterisch war. So. Aber ich glaube, dass das das Herz Gottes ist. Er ist eifersüchtig und er möchte gern dein Leben. Er möchte, dass diese Gemeinde lebt und aufblüht und voller Herrlichkeit ist und es ein Segen ist für Tausende von Menschen. Ob es dir gefällt oder nicht. Und wenn er dafür dieses Ding zumachen muss, damit du aufhörst zu kämpfen für die Gemeinde, dann wird er das auch tun. Aber schöner wäre doch, dass wir sagen, ich gebe auf. Okay, nochmal zu Gelsenkirchen. Ich höre gleich auf. Es gab einen alten Leiterkreis mit 6 Leuten, 7 Leuten, aber eigentlich waren es so 3, die wirklich geleitet haben, wobei eigentlich hat keiner richtig geleitet, aber 3, die so im Kreis waren. Und unser Eindruck, ein ganz klares prophetisches Wort, war diese Sicht, dass diese Trümmer weggeräumt werden müssen. Bevor hier irgendwas Neues kommen kann, müssen Trümmer weggeräumt werden. Und Trümmer bestand viel aus Stolz und aus eigenen Ambitionen. Und wir haben gebetet mit diesen Leuten, ohne diese Leute. Und bei einer Person merktest du, irgendwann war der Punkt, wo das so richtig durchgebrochen ist. Und wo diese Person Buße tat und sagte, Herr, ich bin mit Schuld daran, dass diese Gemeinde heute so ist, wie sie ist. Bitte vergib mir, ich lege meine Ambition jetzt beiseite und bin bereit, als Diener zu sein. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber das war ein Punkt und du merktest, wenn du heute diese Person siehst, merkst du wirklich eine riesige Veränderung und wo ich sage, mit so einer Person kann man wunderbar arbeiten. Und eine Person oder ein Ehepaar war da gerade die einzigen jungen Leute, naja, wenig, also wir hatten 5, 4 junge Leute, aber das Ehepaar, was so in der Leiterschaft war, die hatten diese Haltung nicht und ich habe sie gebeten zu gehen. Obwohl man denkt, das ist doch bescheuert, weil das junge Leute waren. Ich denke, das hat nichts mit jungen Leuten zu tun. Gott kann junge Leute benutzen, Gott kann alte Leute benutzen. Gott kann junge Leute hier reinbringen und alte Leute hier reinbringen. Aber Gott kann nicht arbeiten mit harten Herzen. Wenn Menschen nicht bereit sind, Buße zu tun, das bedeutet, sich vor Gott zu beugen, zu sagen, vergib mir, ich kehre um. Wenn jemand nicht dazu bereit ist, kannst du nichts machen. Und meistens stehen solche Personen einer Erneuerung nur im Weg. Und da, ich habe richtig, darf man das sagen, auf die Fresse bekommen, dafür, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und heute sind die Leute so dankbar dafür, weil die sagen, es ist eine ganz andere Atmosphäre. Plötzlich kann man ganz anders Dinge machen. So möge Gott uns und euch Gnade geben, dass wir uns beugen vor ihm und dass wir uns als Gefäße in die Reihe stellen können und sagen können, fülle mich mit deinem Geist, fülle mich, hier bin ich, ich möchte, dass dein Name verherrlicht wird. Ich möchte gerne beten, vielleicht können wir aufstehen dazu. Danke, Jesus, wir ehren dich. Du bist unser Herr. Du bist Gott. Alles kommt von dir und alles ist für dich. Du hast alles gegeben und du wirst alles empfangen. Herr, und wir sind hier, deine Kinder, deine Geliebten, die, nach denen du dich sehnst. Herr, und wir sagen heute wieder ganz neu, wir lieben dich. Jesus, ich liebe dich. Ich ehre dich. Herr, mein Leben soll dir Ehre geben. Und ich bitte, Herr, nimm hinweg meine eigenen Ambitionen und mein Stolz und meine Hartherzigkeit. Ich will lieben, so wie du geliebt hast. Ich bete es für mich und für uns, dass hier Väter und Mütter aufstehen. Ich bitte, Herr, dass du uns diesen Geist gibst von Vaterschaft. Ich bete, dass diese Gemeinde lebt, Herr, und dass du hier wirklich Menschen errettest, hineinbringst und neues Leben schaffst. Herr, ich bete, dass aus dieser Gemeinde, dass aus Lübeck heraus Gemeinden entstehen, in Kiel und in Schwerin und in Rostock, Herr. Ich bete für Neubrandenburg und ich bete für die Ortschaften hier drumherum. Herr, dass hier so ein Ort wird, Herr, also ein Zentrum wird deiner Herrlichkeit. Herr der Ernte, ich bete, dass du Arbeiter sendest in die Ernte. Menschen, die mit Tränen säen und mit Freuden ernten. Wir lieben dich. Ich bete, dass du uns nützlich machst. Heiliger Geist, fülle uns. Herr, wir können es nicht, aber wir stellen uns vor dich und wir sagen, fülle uns. Herr, aus deiner Fülle empfangen wir. Du hast genug, Herr, und wir bitten dich, fülle uns mit deinem Geist. Komm, Heiliger Geist. Wir bitten dich um Kraft aus der Höhe, deine Zeugen zu sein. Ich bete, dass du uns aufrichtest. Nicht länger wird man öde zu dir sagen, Verlassene, sondern mein Gefallen an dir. Verheiratete. Danke für deine Gegenwart. Danke für dein Wirken. Wir beten um Frucht, Herr, dieses Weizenkorn, dass es stirbt und viel Frucht bringt und nicht irgendwie am Leben bleibt und alleine ist. Gib uns diesen Geist, Herr, der in den Aposteln war. Gib uns diesen Geist, der in so vielen Männern und Frauen waren, die vor uns gelaufen sind. Herr, wir wollen das erleben. Ich will es in meinem kurzen Leben erleben. Mehr von deiner Herrlichkeit. Wir wollen das in unseren wenigen Jahren auf dieser Erde sehen. Danke für deine Gnade. Danke für deine Gnade über diesen Menschen, über meinen Geschwistern. Danke für deine Gnade über deiner Gemeinde. Wir ehren dich und beten dich an, Jesus. Amen.
Dann bleib gleich hier vorne.